Ball Hawks.
The ball is caught.
Game over, baby.
Touchdown. The game is over. They are going nuts at Century League.
Hey und herzlich willkommen zum offiziellen Podcast der German Seahawkers. Heute mit Max und Simon.
Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Ball Hawks, dem offiziellen Podcast der German Seahawkers. Mein Name ist Max Brending und heute an meiner Seite der geschätzte Kollege Simon Kell.
Hi, guten Abend.
Ja, man muss dazu sagen, Mikrofonqualität gegebenenfalls heute ein bisschen eingeschränkt, weil Simon auf der Reise ist, konnte das Podcast-Mikro nicht mitnehmen. Aber ich finde, bis jetzt klingt es eigentlich ganz gut. Wir hoffen sehr, dass das dann beim Anhören genauso gut klingt. Und leider auch noch ein bisschen am Kränkeln der Arme. Also seht es uns nach, wenn Stimme und Tonqualität heute noch nicht ganz auf 100% sind. Aber damit passen wir ja zur Leistung der Seahawks aktuell. Denn auch die haben sich dazu entschieden, mal so ein bisschen runterzugehen vom Gaspedal und die Leistung auch einzustellen. Eine Niederlage gegen die New York Giants. Simon, was war denn da los, kann man sich fragen.
Ja, gute Frage. Gehen wir gleich sicherlich im Detail noch drauf ein. Aber ich glaube, wenn man so dilettantisch den Run verteidigt, dann darf man sich nicht wundern, wenn man von auch einem eher schwächer gedachten Gegner dominiert wird.
Absolut, ja. Das war einer von vielen Punkten, über den man sich ordentlich ärgern konnte. Wir hatten es auf Social Media, beziehungsweise zumindest auf Twitter schon angekündigt, dass der Podcast diese Woche ein wenig später kommt. Und zwar aufgrund der kurzen Seahawks-Woche. Am Donnerstag geht's schon gegen die 49ers im ersten Thursday-Night-Game für die Seahawks. Und darum haben wir uns dazu entschieden, eine Gesamtfolge, eine große Doppelfolge zu machen mit Recap gegen die Giants und Preview 49ers. Also heute prall gefüllt. Dafür dann eben einen Tag später ummachen wir so ein bisschen die ersten Eindrücke vom Injury Report und einfach so ein bisschen einer möglichen Vorschau mitzunehmen. Und das hat sich tatsächlich auch schon gelohnt, denn es gibt Breaking News.
Frisch aus dem Lockerroom, unsere Seahawks News.
Vor 10, 20 Minuten kam die News rein. Uchenna Nwosu, Outside Linebacker, wird erneut auf Injured Reserve gehen, nachdem er gerade gegen die Giants sein Debüt gegeben hat, sein Saisondebüt. Und er ist erneut verletzt. Und ich dachte wirklich, also Simon hat die Nachricht rumgeschickt und ich dachte wirklich, das kann nur ein schlechter Scherz sein. Ich war eh schon schlecht gelaunt, als ich gesehen habe, dass er während des Spiels wieder rausgegangen ist, aber dass er jetzt schon wieder auf IR geht, damit mindestens 4 Wochen wieder raus, das ist schon wirklich eine harte Nummer. Simon, was waren deine ersten Gedanken?
Ja, total bitter, ne? Und vor allem natürlich für ihn einfach schade, dass er die Saison so gar nicht reinkommt bisher. Hat sich auch erst in der Preseason verletzt. Das heißt, das ganze Trainingcamp, alles mitgemacht, war vorher fit und hatte sich sicherlich darauf gefreut, endlich wieder eine ganze Saison spielen zu können. Und dann unter den Umständen dann rauszufliegen, das ist natürlich echt dramatisch. Ist jetzt eine andere Verletzung, also es ist nicht das Knie vom letzten Mal, sondern im Oberschenkelbereich die Verletzung. Also es ist jetzt nicht, dass die Seahawks ihn noch hätten schonen sollen oder ähnliches, sondern wirklich einfach Pech. Das macht es natürlich aber umso bitterer.
Ja. Ja, ich weiß nicht, ob du, manchmal hilft dir nur noch Galgenhumor. Kennst du dieses GIF von Abe Simpson, dem Vater von Homer, der in diese Bar reingeht, seinen Hut ablegt, ihn direkt wieder aufnimmt? Ja. Das war ungefähr der Auftritt von Uchenna Nwosu im Spiel gegen die Giants und jetzt ja dann leider auch zumindest mal für die erste Saisonhälfte. Man muss schauen, ob er dann nach den 4 Wochen wieder einsatzbereit ist. Da kann man wirklich nur die Daumen drücken und es ist halt wirklich gerade deswegen sehr hart, weil wenn man sich anschaut, wie der Pass Rush eben ohne Boye Mafe schon auskommen musste, dann auch die Laufverteidigung nicht gut funktioniert hat. Byron Murphy war ja auch verletzt, wird auch gegen die 49ers nicht spielen können. Das war auch heute oder auch gestern schon klar, der ist auch out. Zusätzlich jetzt noch Derek Hall, heute nicht, beziehungsweise gestern nicht trainiert, heute, wir nehmen jetzt Dienstagabend auf, kann man es leider noch nicht sagen, aber bin ich mal sehr gespannt, wie der Pass Rush dann gegen Trent Williams und Co. aussieht. Kommen wir später auch nochmal zu, wenn wir uns die Matchups angucken. Außerdem nicht trainiert hat Tarik Woolen, Cornerback, auch der ist ja im letzten Spiel Rausgegangen wurde er ersetzt durch Pritchett, den Rookie, der hat seine Rolle eigentlich ganz okay gemacht, aber ja, das wäre auf jeden Fall auch ein herber Verlust. Boye Mafe haben wir schon angesprochen, der wird wohl eine Game-Time-Decision für Donnerstag sein, also ja, Limited Participation am Montag und für die nächsten Tage müssen wir es im Auge behalten, aber ja, mal schauen. Hoffen wir, dass wenigstens Mafe fit ist und die Seahawks ein bisschen Druck wenigstens auf Brock Purdy ausüben können. So viel zu den News und ja, Simon, wenn du nichts mehr hast, würde ich sagen, vielleicht noch eine Breaking News jetzt gerade, dann würde ich sagen, gehen wir mal rein in den Rückblick des Spiels der Seahawks gegen die Giants.
Let's talk Turkey. Der Rückblick.
Wir haben es eben schon so ein bisschen anklingen lassen, beziehungsweise du, Simon, Laufverteidigung war ein großes Ding. Vielleicht bevor wir in die einzelnen Positionsgruppen gehen, ganz allgemein. Ja, was war das für ein Spiel? Wie waren so deine Gefühle währenddessen? Was hat gefallen, was nicht?
Also gerade wenn man auf die erste Halbzeit guckt, dann steht natürlich im Mittelpunkt der Goal-Line-Stand der Seahawks und die anschließende Fumble-Recovery und den 101-Yards-Touchdown von Rashawn Jenkins. Das hat sicherlich den Anfang des Spiels ein wenig umgedreht und das Spiel in eine Richtung gedrängt, die man so vielleicht sonst gar nicht gesehen hätte. Allgemein die Seahawks in der ersten Halbzeit sehr schwach in der Offensive. Auch Defense sah nicht so gut aus. Eigentlich war nur der Drive direkt vor der Halbzeit gefährlich und sah gut aus. Und da, weil sie viel Abtempo gegangen sind, Risiko auch dann etwas mehr genommen haben. Ja, und dann eben Meyers dann auch noch das Field Goal geschossen hat. Dann stand es ja 10-10 zur Halbzeit und das war eigentlich schmeichelhaft, würde ich sagen. In der zweiten Halbzeit dann entscheidende Situation, der Fumble von DK Metcalf. Zum einen und zum anderen die Fourth Down Conversion. Ja, ich glaube, dass die drei Spielszenen das Spiel sehr maßgeblich beeinflusst haben, dass es vielleicht hätte anders laufen können. Gerade auch in der zweiten Halbzeit, wenn wir anders rausgekommen wären. Und so war es dann am Ende einfach eine Niederlage, die auch nicht unverdient war. Ja, und einfach viel durch eigene Blödheit zustande gekommen ist und durch, ja, etwas seltsame Entscheidungen. Aber ich glaube, man darf jetzt auch nicht anfangen oder darf jetzt nicht anfangen, irgendwie alles schlecht zu reden oder, ja, jetzt aus dem einen Spiel schon zu viel ziehen zu wollen. Das kann auch einfach mal passieren, gerade mit neuem Coaching-Staff und Ähnlichem.
Ja, also stimmt auf jeden Fall. Ich muss ja sagen, ich war nach der Niederlage gegen die Lions schon so ein bisschen kritischer als Tobi in der Folge. Also Tobi hat eigentlich alles so ein bisschen mit dem Ausfall der Stammkräfte in der Defensive Line erklärt. Ich war da schon so ein bisschen, ne, hab's dann zwar auch eingesehen, dass es natürlich eine ordentliche Schwächung ist, gerade dann eben gegen so eine starke Offensive Line wie die der Lions, aber ich meine, man hatte jetzt zumindest Leonard Williams wieder dabei und Shannon Wosu hat zumindest anfangs gespielt. Und trotzdem ging da relativ wenig defensiv und gerade auch in der Secondary wurde man wieder mehrfach verbrannt. Und das gegen, ja, Receiver, die jetzt nicht gerade zur NFL-Spitzenklasse gehören. Also wir haben vor dem Spiel darüber geredet, dass Malik Nabers nicht spielen wird. Da war für uns eigentlich schon klar, ja gut, das wird defensiv eine leichte Nummer. Vielleicht auch ein bisschen zu sehr auf die leichte Schulter genommen. Irgendwer, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, bei den Seahawks hat aber auch gesagt, so we kind of underestimated them. Also wir haben sie irgendwie ein bisschen unterschätzt. Das darf uns natürlich passieren als Podcastern, aber das sollte einem Team, sollte einem Football-Team in der NFL nicht passieren, gerade in dieser verrückten Saison bis jetzt, ne, wo ja wirklich jeder jeden schlagen kann. Ja, also ich habe meine Sorge so ein bisschen begründet gesehen, was die Defense angeht, und dass eher die ersten drei Spiele so ein bisschen Outlier nach oben waren, weil eben auch die gegnerischen Offensiven nicht viel zustande gebracht haben, auf dem Papier auch einfach ein bisschen schwach sind. Das haben uns ja schon einige Fans von anderen Teams dann immer um die Ohren gehauen und gesagt, naja, guckt mal, gegen wen ihr gespielt habt. Da haben wir auch, glaube ich, am Anfang so ein bisschen noch gedacht, ja, ne, ihr werdet schon sehen. Aber ja, jetzt erst gegen die Lions, dann jetzt gegen die Giants, wirklich defensiv nicht gut ausgesehen. Donnerstag, wie gesagt, kommen die 49ers, das wird auch nochmal sehr interessant, wie es da weitergeht. Also ja, war dann vielleicht auch ein bisschen zu viel erwartet, dass McDonald da innerhalb von ein paar Wochen, Monaten da mit dem eigentlich fast gleichen Personal auf einmal eine komplett andere Mannschaft aufs Feld zaubert. Also da muss man sich dann, glaube ich, doch noch deutlich mehr gedulden, als man sich das vielleicht innerhalb der ersten drei Spiele erhofft hatte.
Ja, würde ich mich auch auf jeden Fall anschließen. Ehrlicherweise, ich habe mir oder mache mir mehr Sorgen, dass die Offense nicht funktioniert hat, weil ich glaube, dass die Defense sicherlich noch eher ein Prozess ist und wir da auch einfach von einem tieferen Niveau kamen. Das heißt, dass da jetzt vielleicht nochmal ein Spiel dabei ist, was eben nicht so gut ist, das ist jetzt auch nicht ungewöhnlich. Aber die Offense hat mir eigentlich die größten Sorgen bereitet, weil sie einfach überhaupt nicht ans Rollen gekommen ist.
Ja.
Ja, genau.
Ja, also ganz allgemein kann man, glaube ich, auch sagen, dass die Offensive auch ein bisschen unrund aussah, irgendwie sehr, ja, wenig ausbalanciert. Also, ne, dass ich nochmal im Podcast fordere, dass man mehr den Ball laufen sollte, das hätte ich auch nicht mehr erwartet. Aber den hat man ja wirklich fast völlig aufgegeben. Also Gino wieder 40 Mal geworfen. Kenneth Walker hatte nur 5 Rush-Attempts, also völlig absurd. Das ist für mich einer der besten Runner der NFL mittlerweile und dem gibt man den Ball nicht in die Hand. Also kann ich gar nicht nachvollziehen. Aber gut, Runbacks. Kommen wir gleich nochmal drauf. Ich würde sagen, fangen wir immer mit dem Quarterback an. Und ja, Thema Rushing Yards, da hatten wir natürlich heute mit Geno Smith einen hervorragenden Dual-Threat-Quarterback, der Career High 72 Rushing Yards erlaufen hat. Also ja, war am Boden auf jeden Fall sehr, sehr stark. Gerade ja auch am Ende des Spiels hatte er bei einem Lauf, glaube ich, über 30 Yards. Muss man auch sagen, JSN hervorragend den Catch angetäuscht und dadurch sehr, sehr viel Raum frei gemacht für Gino, der dann freies Feld hatte. Aber ja, durch die Luft vielleicht bisher so ein bisschen sein schwächstes Spiel, was immer noch ein gutes Niveau ist. Also ich glaube, wenn andere Franchises dieses Spiel sehen und sagen, ja, das war wahrscheinlich so durch die Luft das schwächste Spiel unseres Quarterbacks, dann würden die auch denken, so ja, bitte, wir auch. Aber in Zahlen waren es dann eben minus 0,11 EPA per Dropback, minus 0,5% Completion Percentage over Expected, also eigentlich ein Wert, in dem Gino immer sehr gut ist. Und ja, auch ein relativ geringer ADOT, also Average Depth, auch dieses Wort, ne, ich kann das immer nicht, Depth of Target. also ja, wirft den Ball halt nicht besonders weit im vorgestrigen Spiel. Ja, wie hast du Gino gesehen?
Ja, also nicht besonders gut, was aber auch einfach wahrscheinlich daran lag, dass die Secondary der Giants wirklich ganz, ganz gut gedeckt hat. Ja, ich hatte den Eindruck, dass wir einfach die falschen Mittel gewählt haben und eben nicht ausreichend aufs Laufspiel gesetzt haben. Und dadurch, dass es zustande gekommen ist, letztendlich natürlich auch ein kleiner oder negativer EPA per Dropback Wert daher kommt, dass man eben in zu frühen Situationen zum Beispiel passt und dadurch dann später in Passsituationen kommt, die, also Dritter und Lang zum Beispiel, die einfach schwieriger zu konvertieren sind, ja, und dadurch eben die Werte dann auch sinken. Also war für mich einfach an vielen Stellen philosophisch vielleicht der falsche Ansatz für das Spiel, zumal eben Ken Walker so gut in Form ist, aber dazu später. Gino, aber es war wirklich kein schlechtes Spiel, kann man überhaupt nicht sagen.
Ja, also wenn man sich die Total Stats sich anschaut, ist das ja voll in Ordnung, ne? So 28 von 40 für 284 Yards, glaube ich. Ja.
Ja, und auch wieder Clutch einfach in den eigentlich entscheidenden Drives, ne? Wir reden sicherlich nachher noch auch über das verkickte Field Goal dann am Ende oder den geblockten Versuch. Der Drive davor war hervorragend, inklusive des langen Runs, ne? Also das immer auch richtig zu lesen und zu sehen, da spielt natürlich einfach seine Erfahrung rein und ja, er könnte da vielleicht noch mehr upsteppen, aber dafür ist er dann halt auch einfach nicht der Top 5 Quarterback, sondern halt nur in dem Regal darunter angesiedelt.
Ja, also gerade dieser letzte Drive, den du angesprochen hast, das hätte ja auch durchaus nochmal anders ausgehen können. Ne? Den einen Endzone-Shot hat er ja versucht auf Lockett. Der war eigentlich ganz gut geworfen, hätte auch fast gefangen. Ich meine, wenn die Seahawks da mit einem Touchdown rausgehen, traue ich den Giants ehrlicherweise nicht zu, danach nochmal zurückzukommen und den Touchdown zu scoren, den sie dann ja gebraucht hätten. Und dann war ja im dritten Versuch dieser Wurf auf JSN. Ja. Wenn er den fängt, geht der Drive weiter. Man schafft es vielleicht tatsächlich, den Touchdown zu scoren. Und ja, extrem ärgerlich einfach alles gelaufen. Ja. Aber das ist ja dann vielleicht auch schon mal ein guter Übergang zu den Receivern. Und DK Metcalf schon wieder gefumbled. Das ist der achte Fumble seiner Karriere, damit der Wide Receiver mit den meisten Fumbles, seit er in der Liga ist. Also das ist schon wirklich mittlerweile ein handfestes, beziehungsweise nicht so festes Problem. Er versucht immer irgendwie nochmal die extra Yards zu bekommen und das kann man ihm ja auch eigentlich hoch anrechnen. Habe ich mit Tobi letztes Mal drüber geschnackt, quasi der Anti-Locket. Aber das ist, also wenn du es nicht schaffst, da den Ball festzuhalten, gerade in so kritischen Situationen, gegen die Lions war es ein absoluter Genickbruch, da so früh. Die Seahawks waren eigentlich ja auf dem Weg auszugleichen und ja, dann sind die Lions mit 14-0 in Führung gegangen und da war es halt sehr, sehr schwer, dann wieder zurückzukommen und jetzt eben auch wieder der Fumble und das bringt die Seahawks halt sehr oft in Situationen, in denen du nicht sein willst als Offense, in der du dann auch ja manchmal gezwungen bist, dann den Lauf so ein bisschen aufzugeben, auch wenn es bei den Seahawks wirklich extrem war jetzt. Aber ja, man möchte ja flexibel bleiben und wenn man irgendwie durch Turnover dann andauernd den Ball verliert, dann wird's halt einfach schwierig und das ist bei Metcalf halt mittlerweile leider echt ein Problem.
Ja, ist 100% genau so, kann ich nur unterschreiben.
Ja, dann mach gerne mal weiter mit den anderen Jungs, die da noch fürs Bällefangen zuständig sind.
Ja, Tyler Lockett haben wir eben jetzt auch schon angesprochen, hat 4, 5 gute Bälle gefangen. Gerade auf der mittleren, auch etwas auf der längeren Distanz, sehr sicherer Anspielpartner. Hast du gerade auch schon gesagt, hast mit Tobi schon drüber gesprochen, geht dann oft früher vielleicht aufs Knie oder rutscht ab, als das eigentlich notwendig wäre. Also versucht eher gegnerische Hits zu vermeiden. Ist aber letztendlich auch eine Business Decision und kann man ihm eigentlich auch kaum vorwerfen, sich dann nicht mehr eben ins Getümmel zu stürzen. Sorgt halt einfach dafür, dass er zum Beispiel diese Fumbles nicht hat. Mhm. Aber ist weiterhin eben gut eingebunden. Wahrscheinlich ein bisschen mehr, als wir das alle gedacht hätten im Vorfeld der Saison.
Ja, das stimmt. Wir hatten ja alle so ein bisschen erwartet, dass das JSN da doch diese Wachablösung übernimmt. Also ich meine, Smith & Jigba kriegt, glaube ich, jetzt über die Saison gesehen schon mehr Targets als Lockett. Aber ja, Lockett ist dann immer doch nochmal derjenige für die Air Yards, für die längeren Bälle. Und da ist JSN gegen die Lions auf jeden Fall sehr gut eingebunden gewesen, jetzt aber gegen die Giants wieder weniger. Aber gut, immerhin 7 Targets hat er auch bekommen. Zu Lockett noch ein Play, das mir in Erinnerung geblieben ist. Kurz vor Ende der ersten Hälfte hatte Gino Lockett angespielt und Lockett schaffte es dann, relativ viel Raumgewinn zu erzielen und ist dann aber sehr, sehr früh dann auch wieder zu Boden gegangen und da wollte ich mich erst aufregen, weil ich mir dachte, ey, da hättest du locker noch 5 Yards geschafft, ohne die Gefahr, dass dich da jemand berührt. Aber die Seahawks hatten, glaube ich, kein Timeout mehr oder hatten nur noch eins und mussten das dann ja irgendwie nehmen. Und darum hat Lockett dann eben schneller sich fallen gelassen und gesagt, okay, von hier aus schaffen wir schon das Field Goal. Ich laufe jetzt nicht weiter und die Gefahr, oder er wäre ja definitiv noch getackelt worden vor der Endzone. Von daher war das dann durchaus sehr smart. Habe ich im ersten Moment nicht dran gedacht. Ich war dann eher so ein bisschen so, ey, sag mal, jetzt übertreib mal nicht. Aber ja, hat er gut gemacht und dadurch ja auch zwischendurch dann der Ausgleich.
Ja. Ja, und JSN auch aus meiner Sicht wieder ein gutes Spiel. Nicht so häufig in Erscheinung getreten wie noch die 2 Wochen davor. Aber es lässt sich auf jeden Fall besser an. Was mir da in Erinnerung geblieben ist, ist dieses eine Wahnsinns-Play, bei dem er, dadurch, dass er wunderbar antäuscht, einen Ball zu bekommen, der gar nicht zu ihm fliegt.
Ja, ja, genau.
Zwei Giants-Defender aus der Secondary mit sich gezogen hat Gino damit den Weg freigemacht hat für diesen ersten langen Lauf. War das, glaube ich, oder war das der zweite? Ich glaube, der erste lange Lauf. Das war schon echt klasse, sehr gut gemacht und eben auch einiges an Bällen gut gefangen. Muss man dann aber natürlich dazu sagen, dass der eine Drop dabei war.
Der hat wehgetan, ja, das stimmt. Man kann aber, glaube ich, relativ zuversichtlich sein, was seine künftige Production angeht. Also 7 Targets hat er gesehen, also er wird schon gesucht. Und was auch wichtig ist, was er in den letzten Spielen nicht geschafft hat, er hat sehr viel Separation kreiert in diesem Spiel. Also einer der höchsten Werte diese Woche für Jackson Smith und Jigba. Das ist normalerweise nicht unbedingt sein Spiel. Eigentlich ist er jemand, der so die freien Räume irgendwie sucht und zwischen den Zones sich dann irgendwie platziert. Aber diesmal hat er ordentlich Separation kreiert, was einfach sehr wichtig ist. Und ich glaube, das ist auch gerade gerade auch für Fantasy-Owner eine wichtige Geschichte, die sich jetzt fragen, was mache ich mit JSN? Ja, hier werden die wichtigen Dinge besprochen. Aber ja, ich glaube, da müssen wir uns keine großen Sorgen machen, auch wegen des Drops jetzt. Das ärgert ihn am meisten, hat er sich auch schon zu geäußert, dass es ihm da einfach leid tut, das Team down gelassen zu haben. Aber ja, das wird sicherlich wieder besser werden. Die Running Backs, ja, wir hatten es angesprochen, irgendwie sehr wenig Laufspiel. Ja, Ryan Grubb ist ja eben Coach aus dem College. Da muss man sich sicherlich auch erstmal nochmal so ein bisschen an die NFL gewöhnen und ein bisschen schauen, okay, wie passe ich mein Scheme an die NFL an. Aber gerade aktuell ist es ja eher ein Trend, dass das wieder mehr gelaufen wird, vor allen Dingen auch aus Heavy Formations. Also ob man auf Dauer das so durchziehen kann mit dieser Passrate und mit so wenig Läufen, ist, glaube ich, schwierig. Also ich weiß nicht, früher hätten wir uns, glaube ich, sehr gefreut über diese Verteilung, was Pass und Lauf angeht. Aber ja, ich weiß auch nicht. War es dir auch ein bisschen zu wenig? Hättest du auch länger noch am Laufspiel festgehalten?
Ja, also er hat es ja gar nicht versucht. Und das ist das, was mich so ein bisschen irritiert. Weil auf eine schlechte Situation zu reagieren und zu sagen, okay, ich nehme den Lauf raus, weil er nicht so funktioniert, wie ich es mir vorgestellt habe, ist ja das eine, aber es gar nicht erst zu probieren und viel zu passen, führt halt genau dazu, was wir eben auch schon gesagt haben, dass du dann eher in die langen dritten Versuche kommst, ne? Dass ihr dann auch noch gepaart mit einer Offensive Line, die jetzt vielleicht auch nicht so mega geblockt hat, kommen wir auch gleich noch zu. Das führt einfach dann zu so einem, ich sag mal, Teufelskreis, aus dem du dann auch nicht rauskommst. Und was mich vor allem dabei irritiert, ist, dass du ja mit Kenneth Walker einen hervorragenden Running Back hast, der auch sich total in Form befindet. Also wo du jetzt nicht dann nur Charbonnet zur Verfügung gehabt hättest, wo man vielleicht noch hätte sagen können, okay, das passt einfach nicht. Aber Walker war ja da und fit und hat ja auch seine Bälle gesehen, aber halt dann durch die Luft. Ja. Das hat mich wirklich irritiert.
Ja, Walker einige Targets gesehen, gerade zum Ende noch. Charbonnet dann auch relativ zum Ende des Spiels ein paar Läufe gesehen, die auch durchaus ganz gut funktioniert haben, weil die Giants dann aber auch natürlich sehr viel mit wenig Spielen in der Box gespielt haben, um eben die gefährlichen langen Pässe zu verhindern. Aber ja, also ich weiß nicht, warum man da so früh weggegangen ist vom Lauf. Ich kann mir gut vorstellen, dass man da auch jetzt so ein bisschen nachjustieren wird. Gegen die 49ers auf jeden Fall versuchen wird, mehr zu laufen, weil die da auch anfälliger sind. Aber ja, war ein Ansatz, den wir früher, glaube ich, sehr gefeiert hätten. Jetzt war es uns beiden da, glaube ich, ein bisschen zu extrem.
Ja.
Ja, die Titans waren ja relativ unauffällig, ne? Also im zumindest was so die Production angeht, insgesamt für alle Titans zusammen gerade mal 5 Targets, zwar auch alle 5 gefangen, also keine Incompletions, aber da hat sich jetzt niemand besonders stark herausgestochen. Ja, für Fant waren es 3 Targets, aber ansonsten ja, kann man die, glaube ich, so ein bisschen übergehen. Ich glaube, da ist jetzt niemand, auch in Zukunft, der sich da mit besonders viel Production rauskristallisieren wird, einfach weil man dann eine ganz gute, solide Dreiergruppe hat. Die Seahawks sowieso viel 11 Personal spielen. Da ist halt nicht viel Platz für allzu viel Tight End Production.
Ja.
Dann, ja, Simon, mach du gerne mal weiter mit unserem Sorgenkind.
Stück der Offense.
Stück der Offensive Line.
Tja, was soll ich sagen? Also, die Offensive Line leider wieder viel Druck zugelassen. Im kaum vorhandenen Run-Game auch nicht besonders gut als Vorblocker in Erscheinung getreten. Gerade die Interior Offensive Line, die wir auch alle schon zu Beginn der Saison als das offensichtliche Problem identifiziert hatten, riesige Probleme damit, die Giants-Defender zu verteidigen. Da sei vor allem Dexter Lawrence genannt, der, glaube ich, 3 Sacks oder 4 sogar beigesteuert hat. Ja, also das war schon wirklich wieder eine sehr schwache Leistung. Ja, und auch Stone Forsythe ist mir leider sehr sehr oft negativ aufgefallen durch Flaggen, durch auf dem Hosenboden sitzen und ähnliches. Das ist einfach leider kein NFL-Starter-Niveau und ja, wenn wir da nicht aktuell noch verletzungsgeplagte Spieler zurückbekommen oder noch aufrüsten, dann wird das, glaube ich, für die Offense weiter das größte Problem bleiben.
Ja, also auch Laken Tomlinson muss man da nochmal negativ hervorheben, der fast doch dafür gesorgt hätte, dass der Touchdown-Wurf am Ende auf JSN gar nicht zustande kommt, weil der da doch recht deutlich ein Duell gegen irgendeinen undrafted Free Agent verloren hat. Ja, und ich finde auch Connor Williams ist irgendwie nicht so die krasse Stütze, die man sich erhofft hatte. Also ich glaube, bei Williams war ja eher so ein bisschen die Sorge, na, ist er schon wieder fit? Wie ist mit Re-Injury? Aber da hört man ja gar nichts von. Also er scheint ja fit zu sein. Und trotzdem, ja, hat man sich da, glaube ich, ein bisschen mehr erhofft. Also da viele haben sich auch so ein bisschen von der Top 5 PFF-Note da blenden lassen. Aber auch Williams ist für einige Pressures verantwortlich. Hatte auch mehrere Strafen, soweit ich mich erinnere. Also ist da nicht der erhoffte Sicherheitsfaktor. Das heißt, abgesehen von Charles Cross ist diese ganze Line einfach eine Riesenschwachstelle. Forsythe hatten wir in den letzten Wochen ab und zu noch mal so ein bisschen gelobt zumindest oder zumindest gesagt, dass er besser spielt, als wir es erwartet hätten. Aber ja, auch da muss man sagen, das ist der dritte etatmäßige Right Tackle. Und ja, von Abe Lucas brauchen wir gar nicht mehr anzufangen, glaube ich. Vielleicht kommt George Fant irgendwann wieder. Aber ja, es bleibt schwierig. Aber ich denke auch, so wie die Seahawks jetzt insgesamt gespielt haben, würde es sich jetzt nicht unbedingt lohnen, da per Trade noch kurzfristig irgendwie jemanden Neuen ranzuholen. Ich glaube, nach den ersten drei Spielen waren da durchaus einige, die gesagt haben, ja, warum denn nicht jetzt nochmal hier das Puzzlestück für die Interior Offensive Line holen und dann doch nochmal in der NFC angreifen, die ja doch relativ offen scheint. Ich meine, die Seahawks führen nach wie vor die NFC West an, jetzt vor dem Spiel gegen die 49ers. Der Sieger des Spiels wird dann die Führung übernehmen oder halten, je nachdem. Aber ja, also ich glaube nicht, dass es Sinn ergibt, da jetzt kurzfristig irgendwie wen zu holen und dafür einen Draftpick auch zu geben.
Ja, nee, das sehe ich auch ganz genauso. Vor allem auch vor dem Hintergrund, dass ein alleiniger Gewinn der NFC West ja jetzt auch nicht dafür sorgen würde, dass man tatsächlich es bis in den Super Bowl schafft. Und dann würde ich immer eher darauf setzen, die Munition zu sammeln für den nächsten Draft, zu gucken, dass man da gute Spieler bekommt und das Ganze eben langfristiger aufzubauen. Gerade jetzt mit frischem Coaching-Staff und neuen Bedingungen lieber eine Saison mehr abwarten, ruhig bleiben und aufbauen und dann vielleicht nächste Saison oder die danach dann wirklich angreifen können.
Ja. Ja, so viel zur Offense. Ich würde sagen, wir schauen auf die andere Seite des Balles, auf die Defense und beginnen mit dem Pass Rush. Denn ich glaube, man kann sagen, da war echt viel zu wenig Druck auf Daniel Jones. Der sah zum Teil aus wie, weiß ich auch nicht, eine Mischung aus Lamar Jackson und Tom Brady. Also am Boden wirklich ganz schwierig, den da irgendwie zu Boden zu bringen. Gut, Laufverteidigung kommen wir gleich zu. Aber ja, am Ende waren es 3 Sacks, immerhin 15 Pressures. Jaron Reed davon 5, also Jaron Reed durch die Mitte tatsächlich noch der gefährlichste Pass-Rusher. Derek Hall von der Seite 4 Pressures, aber insgesamt schon ja, ein bisschen mager, will man sagen.
Vollkommen richtig. Da zeigt sich natürlich auch, dass die Giants jetzt nicht mit einer ganz schlechten Line da ins Spiel gegangen sind. Ja, andersrum, dass wir eben da auch ersatzgeschwächt waren einfach und es nicht geschafft haben, da ausreichend Druck zu kreieren. Das hätte sicherlich Daniel Jones mehr Probleme bereitet. So sah er halt teilweise aus wie ein Pro Bowler. Das ist schon echt abenteuerlich.
Ja, absolut. Also wenn man sich die Statistiken anschaut, dann stehen die Seahawks auch gar nicht so schlecht da auf die Saison gesehen, was Pressures angeht. Aber das resultierte eben größtenteils aus den ersten 3 Spielen.
Ja.
Denn auch gegen die Lions war dann nicht so viel zu holen. Und ja, ich bete einfach, dass Boye Mafe wiederkommt. Ob er da jetzt allein der Heilsbringer sein kann, weiß ich nicht. Aber ja, wie ja alle wissen, bin ich sein größter Fan. Und bin mir sicher, dass wir ihn brauchen. Und ohne Mafe wird's Pass Rush technisch sehr schwierig. Du hattest ganz zu Beginn schon die Laufverteidigung angesprochen. Darum würde ich sagen, mach da doch jetzt gerne einmal weiter.
Ja, also da muss man zwei Sachen zu sagen. Das eine ist die Verteidigung der eigentlichen Carries, aber zeitgleich auch die Verteidigung der Screens und der Yards After Catch. Die war auch bodenlos. Also ganz, ganz viele Läufe der Giants Offense, die zustande gekommen sind, nachdem eben auf sehr einfache Weise das Defense-Konzept aufgeknackt wurde und dann eben Missed Tackles ohne Ende, 6 Stück, und viel zu häufig eben auch Tackles einfach nicht gefinished und das tatsächlich auch in allen Teilen des Felds. Also egal, ob es eben kurz hinter der Line of Scrimmage war bei den Linebackern oder auch hinten im Backfield, das hat mir wirklich gar nicht gut gefallen und das hat sehr erinnert an letzte Saison. Das war schon wirklich dramatisch. Und wenn du dann einen Rookie Running Back auf Seiten der Giants nach Hause gehen lässt mit 11 Carries für fast 110 Yards, also fast 10 Yards per Carry, dann hast du definitiv einen schlechten Job gemacht. Und
vor allen Dingen ein Rookie Running Back, der ein Jahr Running Back im College gespielt hat. Also eigentlich ist der gute Mann ein Wide Receiver gewesen und hat dann jetzt ein Jahr lang Running Back nur Erfahrung. Aber für die Seahawks reicht's, ja.
Ja, also wirklich traurig und man versteht nicht so ganz, woran es liegt, weil ja tatsächlich in den ersten 3 Spielen gerade das Tackling sehr sicher aussah, gerade in der Secondary das Tackling sehr sicher aussah und vieles davon auch einfach jetzt nicht mehr da war. Und
das wobei gegen die Patriots man ja auch schon ordentlich Yards zugelassen hat am Boden, also sowohl durch Stevenson als auch gegen Gibson, also das war von vornherein jetzt nicht ganz so auf dem Niveau, auf dem man sich das vielleicht erhofft hätte. Kein Vergleich zu letztem Jahr, aber da hat man zumindest schon innerhalb dieses eigentlich guten Stretches so ein paar Ansätze gesehen, die einem da Sorgen bereiten mussten.
Ja, okay, fairer Punkt. Definitiv so. Aber ich meine halt vor allem natürlich auch im Vergleich zur vergangenen Saison.
Ja,
wir zählen natürlich die Fortschritte, die wir machen, weil, wie du eben auch schon gesagt hast, ne, dass das Spielerpersonal in größten Teilen ähnlich ist. Gut, Linebacker ist einiges an Veränderungen, aber das sah halt bei den Linebackern am Anfang auch einen Tacken besser noch aus als jetzt.
Ja.
Vorgestern. Ja.
Definitiv. Dann schauen wir eine Ebene weiter nach hinten in die Secondary. Und auch da gab es wieder einige Probleme, auch überraschende Probleme, wenn man sich das Receiving Core der Giants mal anguckt, mit Darius Slayton und Wanda Robinson, die maximal 2-klassige Receiver sind und das ist schon nett gemeint, also wahrscheinlich eher noch eine Ebene drunter. Also Trey Brown sah ganz schlecht aus, beim zweiten Touchdown wirklich deutlich geschlagen von Darius Slayton. Die Seahawks haben in der Situation dann eben auch Single High Safety gespielt, also Love als einziger tiefer Safety in der Endzone und der kam dann auch nicht mehr schnell genug zur Hilfe. Slayton da mit dem relativ einfachen Lauf dann in die Endzone. Guter Wurf von Daniels. Das ist schon Gewohnheit eigentlich schon, ne? Guter Wurf von Daniels, das kommt mir sehr, sehr natürlich über die Lippen. Von Daniel Jones, der wie gesagt, den Ball da sehr, sehr gut hinlegt. Slayton aber zu dem Zeitpunkt auch schon mit einer ganz netten Separation. Also Trey Brown kam dann leider gar nicht hinterher. Insgesamt 5 von 6 Bällen, die in Coverage geworfen wurden gegen Trey Brown, kamen leider auch an. Ähnlich sah es aus beim Safety Rashawn Jenkins. Da kamen sogar 4 von 4 Bällen an. Der hat 41 Yards zugelassen. Insgesamt auch sehr viele Yards after Catch, die man da nicht stoppen konnte. Da kommt dann auch wieder das Tackling-Problem zu Trage. Aber ja, das war von der Secondary eine weitere schwache Vorstellung, nachdem man gegen die Lions schon eigentlich nichts verteidigen konnte.
Ja, man muss vielleicht Julian Love ein bisschen rausnehmen, der hat mir eigentlich ganz gut gefallen, hat dann als letzte Reserve quasi an ein paar Stellen dann doch noch ganz gut funktioniert oder den Love daneben weggenommen. Aber ansonsten hast du vollkommen recht, war das Rick Woolen halt verletzt zwischendurch raus. Pritchett danach in den 2 Situationen, in der er gefordert war, eigentlich sah ganz gut aus. Aber gerade bei Jenkins und bei Brown eben, ja, wirklich keine gute Leistung.
Ja, definitiv. Dann, ja, können wir vielleicht ein kleines Fazit schließen aus dem Spiel. Was nimmst du persönlich jetzt aus dem Spiel mit? Wie war vor dieser Niederlage deine Grundeinstellung und inwieweit hat sich sie durch das Spiel gegen die Giants verändert?
Also für mich hat sich nicht so viel geändert. Ich bin auch vorher reingegangen und habe gesagt, eigentlich ist es ein Must-Win-Game aufgrund der ganzen, wie es angelegt war, der Verletzungen auf Seiten der Giants und so weiter. Ich war unglaublich gefrustet während des Spiels. Ich glaube, das waren wir alle, einfach weil auch so viele Pechdinger und blöde Dinger passiert sind, die, wenn sie nicht passieren, das Spiel auch anders ausgehen lassen. Mit nüchternem Blick heute nochmal drauf geguckt, sahen ein paar Sachen auch schon wieder viel besser aus, als sie am Sonntag aussahen. Das ist ein bisschen dann einfach der Frust der Situation gewesen. Deswegen, ich lasse meinen Optimismus da noch nicht so sehr abrauschen. Haben jetzt blöd verloren, daraus wird die Mannschaft lernen. Jetzt kommen die 49ers und dann kann es natürlich auch sein, dass wir 3-3 stehen, aber dann stehen wir ehrlicherweise auch da, wo wir eigentlich alle das Team vor der Saison verortet hatten. Und das wäre vollkommen okay und legitim, wenn wir mit einem 9-8 oder von mir aus gerne auch 10-7 aus der Saison rausgehen und in die Playoffs kommen. Dann sind, glaube ich, alle glücklich. Es müsste nicht das 14-3 sein, was
Nein,
jetzt vielleicht
also,
alle nachdem wir 3-0 gegangen sind.
Ich glaube, das, also, ich weiß nicht, ob das irgendjemand gedacht hat, aber ich, also, wie gesagt, für mich war es ja nach dem Lions-Spiel schon so ein bisschen, so ein bisschen Alarmglocken, also defensiv gesehen. Das hat sich jetzt doch auch bestätigt und ich bin mir relativ sicher, dass es gegen die 49ers nicht besser wird. Also, kommen wir dann noch zu. Aber ja, ich hatte das war auch was ich mit Tobi schon besprochen hatte, dass ich dann leider auch jemand bin, der sich dann sehr schnell beeinflussen lässt von so kurzfristigen Leistungen und Nichtleistungen. Und darum bin ich jetzt natürlich auch schon wieder hier völlig auf der negativen Seite und glaube, dass dass das jetzt das neue Normal wird quasi. Also dass, wie gesagt, eher die ersten drei Spiele so ein netter Ausreißer nach oben waren, aber man sich dann doch jetzt darauf einstellen sollte, dass weitere Spiele wie jetzt gegen die Giants dann doch eher zur Tagesordnung gehören, sagen wir mal so. Aber ich lasse mich da sehr gerne eines Besseren belehren von den Seahawks selbst. Idealerweise schon diese Woche Donnerstag, denn, und das wäre dann unser nächster Punkt in der Tagesordnung, die Seahawks spielen gegen die 49ers.
No Repeat Friday, die Vorschau.
Ja, das erste Aufeinandertreffen gegen den Erzrivalen und es ist mal wieder Throwback-Time, denn die Seahawks spielen das zweite Spiel der Saison in den, an die 70er, 80er angelegten, ich weiß gar nicht, welches, was ist das für ein Blau, wie würde man das?
Königsblau, oder?
Ah, echt?
Ich meine schon.
Scheiße.
Ja.
Da kann ich mir das eigentlich doch nicht holen, das Trikot.
Ja,
ganz schlimm eigentlich. Also es ist ein schönes Blau, wir wollen es mal nicht so nennen, wie du das jetzt eben in den Mund genommen hast. Sonst,
sagen wir Marineblau.
Ja, Marineblau ist ja eher Navy, ne? Also das ist dann ja das unser normales Blau. Wir müssen uns irgendeinen schönen Namen, der nicht Königsblau heißt. Die Seahawks spielen wieder in den schönen Trikots und ich finde es ganz passend gegen die 49ers. Ich weiß gar nicht, ob die Niners auch ihre Throwbacks auspacken, das wäre natürlich noch cooler. Aber ich denke mal, die werden wahrscheinlich irgendwie in ihren Standardweisen oder rot wäre eigentlich noch schöner, ne? Wenn so richtig schönes knalliges Blau gegen knalliges Rot hätten, das wäre auf jeden Fall was für die Augen. Die 49ers sind für Vegas mit 3 Punkten Favorit. Das Over-Under liegt bei 47,5, also schon ganz ordentlich auf jeden Fall. Relativ hohes Over-Under. Kann man, glaube ich, mit Blick auf die letzten Spiele auch erwarten. Die Seahawks-Spiele waren ja immer relativ punktreich, abgesehen vom Spiel gegen die Dolphins. Simon, was kann man von den 49ers aktuell erwarten? Wo siehst du sie? Wo stehen sie? So ganz ideal läuft es ja bei denen glücklicherweise gerade auch nicht.
Ja, ist auch wirklich ganz schwer zu sagen. Also Man weiß natürlich, was für ein Potenzial der Kader hat. Man weiß auch, dass einige Spieler entweder noch verletzt fehlen oder am Anfang verletzt gefehlt haben und noch nicht an dem Leistungsniveau sind, an dem sie jetzt zum Beispiel Ende der letzten Saison dann waren. Und das scheint bisher auch so ein bisschen den Unterschied zu machen. Zudem haben sie jetzt zweimal auch knappe Spiele verloren, die Rams und die Cardinals. War sonst auch eigentlich immer der Qualität, dass sie die zumachen können. Ja, und das ist bisher so ein bisschen mein Hoffnungsschimmer, dass die 49ers eben einfach noch nicht an dem Punkt sind, wo sie wahrscheinlich später in der Saison sein werden, mit dem deutlich besseren Kader, als ihn die Seahawks haben. Das deswegen auch für uns positiv ausgehen kann.
Ja. Ja, die Niners zuletzt mit zwei doch sehr überraschenden Niederlagen, sowohl gegen die Rams als auch gegen die Cardinals. Also gerade wenn es zum Ende der Saison irgendwie eng werden sollte, sind das natürlich zwei wichtige Niederlagen aus Seahawks Sicht, weil es beides Niederlagen innerhalb der Division waren, die ja relativ früh dann als Tiebreaker herangezogen werden. Also ich bin mal gespannt, ob wir da in ein paar Wochen überhaupt noch drüber reden, wie die Seahawks dann stehen. Aber ja, nur das mal so im Hinterkopf behalten. Auf dem Papier, ja, du hast es angesprochen, sieht es mittlerweile eigentlich wieder, was so das Lazarettzelt angeht, einigermaßen in Ordnung aus. Also zumindest im Receiving Game sind jetzt alle wichtigen Star-Spieler wieder verfügbar. Debo Samuel, George Kittle, Brandon Ayuk, auch Juwan Jennings, der ja ein sehr, sehr krasses Spiel hatte. Aber ja, alle stehen Brock Purdy zur Verfügung. Der Einzige, der nicht dabei sein wird, ist natürlich Christian McCaffrey, der Running Back, der nach wie vor aufgrund seiner Achillessehnenverletzung pausieren muss. War ja zwischendurch sogar in Deutschland, hat sich da behandeln lassen. Und das wird auf jeden Fall noch ein bisschen dauern. Aber der Ersatzmann Jordan Mason macht seine Rolle bis jetzt eigentlich auch ganz gut. Von daher ist das, glaube ich, ja, macht für die Seahawks jetzt kaum einen Unterschied, wer da jetzt hinter dieser Line gegen die Seahawks anrennt. Was tatsächlich ganz nett ist, Brock Purdy war ja immer jemand, der durchaus hier und da mal einige Turnover-worthy Throws in seinem Portfolio hatte, aber irgendwie hatte er immer ein unglaubliches Glück und hat sehr, sehr selten den Ball verloren, sehr selten Interceptions geworfen. Jetzt gegen die Cardinals war es tatsächlich zweimal soweit und finde ich persönlich eine sehr schöne Entwicklung, eine sehr nette Regression, dass da auch endlich mal was in die Hose geht.
Ja, definitiv, auf jeden Fall. Und zumal es ja jetzt mittlerweile dann auch eben die Interceptions sind, in den Drives, in denen er vorher auch irgendwie halt Clutch war, ohne Clutch zu sein, es einfach bisher perfekt gemacht hat, da kommt es eben jetzt, dann kommen die Wackler und kommen die Bälle, die eben abgefangen werden, genauso jetzt eben dann gegen die Cardinals ganz am Ende die Interception, die dann das Spiel dicht macht. Das ist eben letzte Saison alles nicht passiert. Ich würde behaupten, aus Glück, wie man jetzt sieht, vermutlich ist das auch so.
Ja. Man muss sagen, insgesamt sind die 49ers und auch natürlich auch Brock Purdy deutlich aggressiver geworden, als es vielleicht am Anfang waren. Also Purdy wird ja immer so ein bisschen von Nicht-49ers-Fans als purer Game-Manager abgespeist. 49ers-Fans loben ihn zum Teil in völlig übertriebene Höhen und irgendwo in der Mitte wird die Wahrheit sein. Also Brock Purdy, jemand, der diese Saison nach Anthony Richardson tatsächlich die zweithöchsten Average Completed Air Yards hat. Also jemand, der oft und gerne dann eben auch tief geht. Und diese Bälle kommen dann auch an. Also das ist mit 9,5 Yards ein ordentlicher Wert und zeigt, dass es eben nicht nur dieses Klein-Klein ist und viel Yards after Catch, sondern dass Purdy sich durchaus auch traut, mal tief zu gehen. Das sollte man auf jeden Fall nicht unterschätzen, gerade gegen die Secondary der Seahawks. Aber da kommen wir natürlich gleich noch in den Matchups zu. Insgesamt die Offensive der Niners Platz 8 in EPA per Play, die Defensive Platz 13, also in beiden Richtungen so guter, besserer Durchschnitt. Offensiv halt eben auch Top 10, aber defensiv leicht überdurchschnittlich. Lass uns doch in die Matchups mal reingehen. Simon, fang gerne an. Mal mit unserer Offensive gegen die Niners Defense.
Ja, da ist natürlich die Frage, wie gehen wir es an? Und ich nehme an, dass auch der offensive Coaching-Staff sich das Spiel gegen die Giants nochmal angeguckt hat und vielleicht auch zu dem Schluss kommt, dass das Laufspiel ein bisschen mehr wieder einbezogen werden muss. Zumal die 49ers da etwas anfälliger zu sein scheinen. Zumindest hat James Conner letzte Woche bei den Cardinals 4,5 Yards pro Carry erzielt und Kyler Murray sogar fast 12 bei 7 Carries, 12 Yards im Schnitt bei 7 Carries. Das sind natürlich gute Werte für die jeweiligen Läufer. Und da wäre es gut, wenn wir, denke ich, anschließen. Das könnte auf jeden Fall eine gute Grundlage für unser Spiel sein. Wir haben eben viel über JSN gesprochen in der Recap. Der könnte auch eine prominentere Rolle wieder einnehmen. Die 49ers erlauben die viertmeisten Yards gegen Slot Receiver und die meisten Yards pro Reception gegen die Slot Receiver. Das sind also zwei Waffen, die wir auf jeden Fall einsetzen sollten. Wen hast du noch auf dem Schirm sonst?
Ja, weil du Murray angesprochen hattest, wir haben ja vorhin über Dual Threat Geno Smith gesprochen, also wer weiß, ob man hier vielleicht hier sogar mal ein paar designte Carries gibt. Nein, das wage ich zu bezweifeln, aber vielleicht ergibt sich ja hier und da nochmal über den einen oder anderen Scramble die Möglichkeit, da ein bisschen was auf dem Boden rauszuholen. Ja, ich glaube, DK Metcalf muss einfach absteppen, muss hier dieser klare Wide Receiver 1 sein, denn es wird wieder richtig schöne Duelle gegen Javarius Ward geben. Die treffen natürlich immer zweimal im Jahr aufeinander. Ist es jetzt nicht ganz das Niveau, was diese Duelle Metcalf-Ramsey immer hatten, wo du eigentlich sicher sein konntest vor jedem Spiel? Es gibt mindestens zwei Personal Foul-Strafen. Aber gegen Ward war es die letzten Spiele auch immer schon sehr, sehr umkämpft. Und ich glaube, ja, das ist so ein richtig schönes Duell, bei dem Metcalf beweisen kann und muss, dass er einfach ein dominanter Elite-Wide Receiver 1 sein kann. Und Gino wird ihn suchen. Metcalf muss abliefern. Ich bin sehr gespannt, ob er die Duelle gewinnen kann. Und am allerwichtigsten natürlich, er darf sich keine Fumbles erlauben.
Ja, ganz eindeutig, ja.
Ebenfalls, ja, genau, mach du gerne.
Genau, die Offensive Line haben wir natürlich dann noch. Auch gerade eben schon viel drüber gesprochen. Die bekommt es mit Nick Bosa zu tun. Der sicherlich auch rumgeschoben wird dahin, wo es ihn am meisten braucht oder wo er meint, die besten Chancen zu haben. Und Chancen wird ihm unsere Offensive Line vermutlich zuhauf bieten. ja, die 49ers bisher 26% Pressure Percentage, so rum, zugelassen, kreiert und 15 Sacks in 5 Spielen. Das ist jetzt kein überragender Wert, liegt aber sicherlich daran, dass es eben hinter Bosa ein wenig ruhiger zugeht. Malik Collins da der Einzige ist, der einen recht soliden Job bisher macht. Alle anderen nicht so sehr auffallen. Also da wird sicherlich vor allem auf den einen Spieler ankommen. Viel Double Teams werden da wahrscheinlich zu sehen sein. Und trotzdem wissen wir um die Qualitäten von Nick Bosa und dass er vermutlich es auch schafft, da das ein oder andere Duell dann zu gewinnen.
Absolut, ja. Das liegt auch so, also diese fehlende Tiefe liegt auch so ein bisschen an der Verletzung von Hargrave, den die Niners ja in der Free Agency geholt hatten. Aber ja, wir haben uns da so ein bisschen Hintergrundinfos vom lieben Lars vom Niner Empire geholt und der meinte eben auch, ja, Malik Collins so ein bisschen der einzige Lichtblick hinter Nick Bosa, der dann nochmal so ein bisschen absteppen kann. Aber insgesamt, ja, fehlt es da so ein bisschen an Tiefe. Ja, das war die Seahawks Offense gegen die Niners Defense. Auf der anderen Seite, wir hatten es eben schon so ein bisschen angedeutet, Brock Purdy ja, ist aggressiver geworden, spielt einen guten Football. Jetzt gegen die Cardinals war es ein bisschen Ausreißer nach unten, aber man muss schon anerkennen, dass er das einfach besser umsetzt und auch aggressiver umsetzt als beispielsweise früher so ein Garoppolo. Also das sind schon nochmal zwei verschiedene Paar Schuhe. Man muss aktuell auch sagen, Purdy wird sehr gut geschützt, also die Line funktioniert gut. Purdy hat den höchsten Time-to-Throw-Wert der gesamten Liga, hat 3 Sekunden Zeit oder über 3 Sekunden Zeit, den Ball zu werfen. Da kann Gino nur von träumen. Ja, da haben wir schon drüber geschnackt. Ganz wichtig, Boye Mafe, der Purdy da unter Druck setzen muss und hoffentlich dann dafür sorgt, dass hier und da dann auch mal die ein oder andere Incompletion dabei ist und vielleicht sogar ein oder zwei Turnover. Ja.
Wo wir gerade hier nochmal bei Purdy sind, vielleicht nochmal zu ergänzen zu dem, was du eben gesagt hast, dass er sicherlich die oder die Niners-Fans ihn häufiger als mehr gesehen haben, als er eigentlich ist. Andersrum er aber auch von vielen Fans anderer Teams schlechter eingeschätzt, als er wurde. Ich glaube, darauf, wo sich alle darauf einigen können, ist, dass er viel besser performt, als es alle erwartet hätten. Und dass er auf jeden Fall ein solider NFL-Starter ist.
Ja.
Das ist definitiv so. Und ob er dann halt Top 5 ist oder Top 15, das ist, glaube ich, nachher vor allem eine Frage des Winkels des Betrachters.
Ja, ich hoffe trotzdem, dass die Niners ihn richtig fett bezahlen und dann da erstmal ein paar Jahre nicht rauskommen und er dann plötzlich ordentlich absackt, was die Leistung angeht. Ja, also wir haben auch schon so ein bisschen über das Waffenarsenal der 49ers gesprochen. Ayuk, Deebo Samuel, George Kittle, alle fit und einsatzbereit. Ayuk, na jetzt natürlich leider auch ganz unpassend, auf einmal wieder Teil der Offense, hatte ein sehr, sehr starkes Spiel gegen die Cardinals und ja, scheint jetzt wieder auch an alte Stärke anknüpfen zu wollen. Falls Woolen ausfällt, ja, wäre das schon ein ziemliches Mess-Match zugunsten der 49ers. Ich meine, Trey Brown hat schon gegen Slayton echt schlecht ausgesehen. Wenn jetzt auf der anderen Seite tatsächlich Jeremiah Pritchett starten sollte als Rookie. Boah, also da sehe ich tatsächlich ein bisschen schwarz.
Ja, das wird dann sicherlich auch noch ein bisschen auf Witherspoon ankommen. Der ist aber wahrscheinlich auch viel mit Kittle dann zu tun bekommt. Oder den Linebackern. Das wird auch ein toughes Matchup. Ja, also sehe ich aber auch so, dass die Passing Offense der 49ers wahrscheinlich das sein wird, was uns mehr Schmerzen bereitet als die Running Offense.
Ja, wobei auf dem Boden die 49ers durchaus auch wehtun können, gerade wenn die Seahawks so verteidigen wie in den letzten beiden Spielen, weil John Mason durchschnittlich 107 Rushing Yards pro Spiel erläuft. In den ersten 5 Spielen hat er damit einen Franchise-Rekord bei den 49ers eingestellt. Die meisten Rushing Yards in den ersten 5 Spielen einer Saison. Und wahrscheinlich würde er den Ball auch gut gegen die Seahawks bewegen können, denn die Seahawks lassen 128 Yards pro Spiel und 4,5 Yards per Attempt zu. Das ja, sind absolut keine guten Werte. Das heißt, sowohl am Boden als auch durch die Luft wird das eine ziemliche Herausforderung. Ja, hast du irgendwas, woraus man so ein bisschen Hoffnung irgendwie ziehen kann?
Naja, also allgemein würde ich eben schon sagen, dass die 49ers jetzt auf dem Papier besser wirken, als sie in Realität sind. Weil wir natürlich den Kader einfach aufgrund der letzten Jahre auch sehr stark einschätzen, prinzipiell. Aber sie eben diese Saison auch jetzt schon mehrfach bewiesen haben, dass sie eben nicht das dominante Team sind, dem sie letztes Jahr in die Saison gestartet sind. Und das ist letztendlich wahrscheinlich auch unser Einfallstor, dass wir vielleicht auch einfach nur demonstrieren, dass wir näher rangekommen sind an sie. Das würde mir ehrlicherweise schon vollkommen reichen, vielleicht auch.
Oder sie an uns eher.
Oder sie an uns, das mag auch. Oder vielleicht ist es auch ein guter Mix aus beidem, ne? Also ja. Das sind ja gegenläufige Bewegungen, von daher, ja. Aber dass wir zeigen, dass wir uns auf dem richtigen Pfad befinden und es nicht die derbe Klatsche gibt, die es letzte Saison gab, das würde mir ehrlicherweise schon völlig ausreichen.
Ja. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie das Spiel letzte Saison ausgegangen ist. War das
in Santa Clara? Deswegen weiß ich tatsächlich auch nicht. Das Heimspiel haben wir Thanksgiving mit 20 Punkten Abstand deutlichst verloren.
Stimmt, das war die Gruppenreise, ne?
Die Gruppenreise, genau. Ja. Ich habe unschöne Erinnerungen.
Ja, das glaube ich wohl. Naja, aber dieses Jahr werden es die Bills, die ja auch gerade ein paar Problemchen haben. Also mal schauen. Ja, ich hoffe, dass da dieses Jahr ein bisschen, dass die German Seahawks dieses Jahr da als bessere Glücksbringer agieren können. Wobei die deutschen 49ers-Fans tatsächlich letzte Woche mit ein paar Leuten in Santa Clara waren. Und ja, die waren jetzt auch nicht die allerbesten Glücksbringer. Also die haben sich eine Niederlage gegen die Cardinals angucken müssen. Also sind wir als Fanclub da tatsächlich nicht alleine, was das angeht. Gut, kleines Fazit und Tipps zum Spiel. Ich lasse dir da gerne den Vortritt.
Ja, vielen Dank. Was soll ich sagen? Ich bin eigentlich, habe das eben schon mal gesagt, ein grundsätzlich positiver, optimistischer Mensch. Ich glaube, dass die 49ers noch nicht da sind, wo sie sein können. aufgrund von Namen und aufgrund von Leistungsvermögen. Ich glaube, dass das unsere Chance ist, das Spiel zu gewinnen. Ich glaube, dass wir das auch tun, dass es aber ein Ding wird, was sich wirklich ganz kurz vor Ende im vierten Quarter erst entscheiden wird. Und dass wir da halt einfach genau das Quenching Glück haben, vielleicht was uns sonst die letzten Jahre auch mal gefehlt hat gegen die 49ers. Ich erinnere mich an elendige Goal-Line-Stands und ähnliches. genau, dass wir das Spiel aber eben gewinnen und dass es tatsächlich auch wahrscheinlich eher ein High-Scoring-Game wird. Und ich tippe daher auf ein 32-29.
Eieiei, okay. Ja, als du gesagt hattest Goal-Line-Stands, habe ich direkt diese Jacob Hollister-Flashbacks bekommen. Genau, ja, du bist der Optimist. Ich übernehme mal die pessimistische Rolle. Und ich glaube tatsächlich, dass wir hier ordentlich auf die Mütze kriegen werden. Ich tippe, also ich glaube, die Line ist ja bei -3 für die Niners. Also für alle Sportwetten-begeisterten Zuhörer, die würde ich, glaube ich, sogar noch mal, da würde ich sogar noch mal was drauf setzen, dass die Niners das deutlicher gestalten werden. Ich tippe tatsächlich aus Seahawks Sicht 17-31. Also ich glaube, ja, ich weiß auch nicht, ich glaube, defensiv wird das ganz schlimm, weil sowohl gegen den Lauf konnten die Seahawks sehr wenig ausrichten und da sind die Niners halt auch mal wieder sehr, sehr stark und auch durch die Luft, also gerade wenn Woolen nicht spielen sollte, der Pass Rush ist wieder angeschlagen, das Tackling war nicht so pralle. Ich weiß nicht, mir fehlt da so ein bisschen die Fantasie, an welchen Stellen die Seahawks da so richtig ansetzen können, wo man sagen würde, ja, okay, da sind die Seahawks jetzt aber vorne. Also ja, Geno ist individuell ein besserer QB als Purdy, würde ich definitiv sagen. Kann mehr designen, kann von sich aus mehr kreieren. Aber insgesamt glaube ich einfach, dass man da gegen die gut geölte Niners-Maschine, auch wenn sie jetzt, ne, das ist ein bisschen Zwiespalt, ne, auch wenn sie jetzt verloren haben gegen die Cardinals, aber irgendwie sah das ja lange so aus, als wenn sie es gewinnen könnten. Und die Seahawks sahen einfach von vorne bis hinten schwach aus gegen die Giants. Von daher, ich glaube, das wird hier eine ziemliche, ziemlich unschöne Geschichte. Trotzdem drücke ich natürlich sehr, sehr die Daumen, dass es so läuft, wie du es vorher gesagt hast, weil ich mir das Spiel live antun werde in der Nacht von Donnerstag auf Freitag. Und ich bin mal sehr gespannt, wie es ausgeht.
Ich wünsche jetzt schon ganz viel Spaß. Ich werde es nicht schaffen, habe noch einen privaten Termin am nächsten Tag. Ja. Aber ich werde es mir dann danach angucken. Und je nachdem, wie es ausgegangen ist, was ich dann vermutlich vorher schon weiß, werde ich bei der 40-Minuten-Version ein bisschen skippen zwischendurch.
Ja, ich weiß, bist du, also Tobi ist ja so jemand, der tatsächlich das Handy komplett weglegt und dann schaut er sich morgens die zusammen oder die 40 an, ohne zu wissen, wie es ausgeht.
Nee, kann ich nicht.
Ich bin auch, also allein für Fantasy, ich gucke direkt auf das Erste, was ich mache, wenn ich aufstehe, ist der Blick in die Fantasy. Ja, und dann so, ja geil, ich spiele heute dreimal gegen Mason. Ja, schön. Nein, aber ja, dann weißt du es ja schon und wirst es dann auch anhand der 250 Nachrichten in unserem Redaktionschat sicherlich schon mitbekommen, wie da die Laune so ist.
Das ist wohl so, ja.
Ja, aber jetzt haben wir es tatsächlich dann doch in unter einer Minute abgefrühstückt, den Rückblick auf die Giants und die Vorausschau auf das Spiel gegen die 49ers. Ich hoffe, das war für alle soweit in Ordnung, dass ihr hier ein wenig länger auf die Folge warten musstet. Dafür jetzt einmal geballt alles zusammen. Vielen Dank fürs Zuhören bis hierhin. Wir verabschieden uns mit einem gemeinsamen Go Hawks!
Go Hawks!
Touchdown Seahawks!
Weitere Infos zu den German Seahawkers gibt's natürlich auch auf unserer Website unter germanseahawkers.com.